Domradio Menschen
Podcast. Schritt für Schritt auf dem Sternenweg zurück ins Leben heißt das erste Buch von Stefan Mörsdorf. Nach einer Karriere als preisgekrönter Jungforscher war der Geograf, der immer auch im Naturschutz unterwegs war, 10 Jahre lang Umweltminister im Saarland. Ein Umweltminister, schrieb die Presse, der mit anpackt, bodenständig ist und den nichts umwerfen kann. Tja, das mit dem Nichts umwerfen können, das ging über ein halbes Jahrhundert ziemlich gut. Aber nur bis zum 16. Juli 2012. An diesem Tag hatte Stefan Mörsdorf eine Hirnblutung. Die Ärzte sagten seiner Frau, dass er die Nacht nicht überleben würde und falls doch, er ein Schwerstpflegefall bleiben würde. Stefan Mörsdorf, die Ärzte hatten nicht recht. Sie haben überlebt. Sie sind kein Schwerstpflegefall. Im Gegenteil, sie können sitzen, stehen und gehen. Und nicht nur das, sie pilgern. Der Sternenweg, der Jakobsweg hat ihnen geholfen und sie haben es sich zum Ziel gesetzt, den ganzen Jakobsweg zu gehen. Und über die ersten Etappen vom Saarland bis nach Frankreich haben sie ein ganzes Buch verfasst und mit einem Finger an den Computer getippt. Heute sind Sie an den Niederrhein gekommen für die Sendung Menschen im Domradio. Vielen Dank und herzlich willkommen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Stefan Mörsdorf, Sie können wieder selber Auto fahren, aber heute sind Sie gefahren worden.
Ja, unser Sohn hat mich hierher gebracht und viele Dinge fallen mir noch schwer. Ich kann zwar auch 300 Kilometer am Stück Auto fahren, aber dann bin ich anschließend platt und ein bisschen Luxus kann man sich ja dann auch leisten.
Ja, wir sitzen jetzt hier auch in einer kleinen Kapelle, da sprechen wir gleich drüber. Das ist ja auch anstrengend. Es ging ja auch nicht nur um die Strecke, sondern auch noch dann hier diese Sendung zu machen. Schritt für Schritt auf dem Sternenweg zurück ins Leben. Der Jakobsweg wird auch Sternenweg genannt. Und ich wusste das nicht, deswegen habe ich mal nachgeschlagen, warum das so ist und habe die Erklärung gefunden, dass die Sterne der Milchstraße nach alten Vorstellungen den Weg der Seelen darstellen. Ihr Licht sei dabei der Kompass, der den Weg zum Paradies zeige, das man früher am Ende der Erde vermutete. Deswegen die Frage, führt Ihr Sternenweg auch ins Paradies?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe es, aber ich bin ja erst am Anfang. Ich habe ja die ersten 300 Kilometer gelaufen und es sind noch 1500 Kilometer übrig. Aber wenn man durch Lothringen läuft, durch das südliche Lothringen, dann hat man schon den Eindruck, dass es ein Teil vom Paradies ist. Es ist wirklich herrlich. Und ich hoffe, bin eigentlich sicher, dass das, was in den nächsten Jahren kommt, nicht weniger interessant, schön und erlebnisreich eben sein wird. Jetzt bin ich in Burgund, gerade in Burgund angekommen und das, sage ich mal, jeder, der Burgund kennt, weiß, das ist toll. Also ich nähere mich dem Paradies.
Hört sich so an, als würden Sie schon da durchlaufen.
In diesem Sommer bin ich jetzt wenig gelaufen, weil es einfach sehr heiß war und ich habe eine Pilgerpause gemacht. Jetzt im September geht es weiter. Ich habe noch 10 Etappen, Tagesetappen bis Dijon vor mir. Das ist in diesem Jahr das Ziel. Der Bischof von Dijon stammt aus Saargemünd. Den werde ich jetzt anschreiben und hoffe, dass er eben mich zu einer Tasse Kaffee einlädt. Das ist ein schönes Jahresziel, eben dieses Jahr bis Dijon, in Dijon anzukommen.
Bis Dijon, Sie sagen, auch als wir das Vorgespräch geführt haben, haben Sie gepilgert und da waren Sie gerade in Langres und haben gesagt, das ist wirklich wie im Paradies hier, deswegen sage ich das, dass Sie schon durchs Paradies laufen. Können Sie mit dieser sehr poetischen Umschreibung des Jakobsweges, des Sternenweges, was anfangen?
Pilgern verändert und das spüre ich auch deutlich. Ich bin zum ersten Mal seit Jahrzehnten in der Situation, dass ich das habe, was wohl das Wertvollste ist. Ich habe Zeit und ich lerne, mit dieser Zeit sinnvoll umzugehen und die Zeit zu genießen. Ich genieße jeden Tag. Es wäre übertrieben zu sagen, ich genieße jeden Schritt auf dem Jakobsweg. Es ist bisweilen auch nach wie vor eine Herausforderung und anstrengend, weil meine störrische linke Seite eben nicht mitspielt. Es ist abenteuerlich, aber beim Pilgern muss man eben nicht unbedingt gut zu Fuß sein. Es schadet nichts, aber man muss eines haben, Gottvertrauen und die Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was einem unterwegs widerfährt und begegnet. An Menschen, an Landschaften und Sie hatten es eingangs erwähnt, auch an Natur. Ich habe in diesem Jahr ganz, ganz tolle Vogelbeobachtungen unterwegs gehabt, die ich im Saarland noch nie hatte. Und ja, davon zehre ich.
Dann aber, wenn Sie das so beschreiben, ist Pilgern wirklich was grundsätzlich anderes als Wandern. Also ich habe, als wir überlegt haben, wo wir denn diese Sendung machen, geschaut, was es denn an Jakobsweg am Niederrhein gibt. Und das habe ich gefunden unter Wanderwege. Und dann habe ich gedacht, naja, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und was Sie sagen, ist nicht Wandern, sondern wirklich Pilgern. Ist das für Sie ein großer Unterschied zu Wandern oder zu Pilgern?
Also es ist ein Unterschied. Gemeinsam ist natürlich, ich bewege mich vom Punkt A zum Punkt B zu Fuß. Aber die Frage ist, wie ich das mache, mit welcher Haltung ich das mache. Und wenn ich nur zum Punkt B kommen wollte, dann hätte ich auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten zur Verfügung, als zu Fuß zu gehen. Mir kommt es darauf an, mich auf die Landschaft, auf die Geschichte, auf die Menschen einzulassen. Und zwar nicht nur die Menschen, die aktuell in der Gegend, in der Region wohnen. Da gibt es viele tolle Beobachtungen und Begegnungen. Jedes Mal sehr überraschend, sondern auch diejenigen, die in der Vergangenheit eben dort gelebt haben. Ich besuche unterwegs die Kirchen und Kapellen, hoffe immer, dass sie offen sind. Das ist in Frankreich leider nicht immer der Fall. Beschäftige mich dann mit den Patronen, mit denjenigen, die den Kirchen den Namen gegeben haben, lese im Vorfeld eben nach und bearbeite es nach. Also ich setze mich sehr, sehr viel intensiver mit der Gegend, mit der Geschichte der Region auseinander, als das der Fall wäre, wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen wandern würde. Pilgern ist kein Sport, schon gar kein Leistungssport. Wandern kann sportlich sein, kann auch eben, sage ich mal, Leistung erfordern. Meine Leistung erfolgt nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf.
Mit dem Kopf oder mit dem Herz, frage ich gleich nochmal den Pilgern. Alles, was gemeinsam ist, natürlich das Wandern, das sich fortbewegen, das Draußensein, das in der Natur sein. Aber die spirituelle Dimension ist eine andere. Braucht man dazu den Kopf oder das Herz oder beides?
Ich würde sagen, beides. Pilgern heißt auch, einen besonderen Zugang eben zur Spiritualität finden oder gefunden haben, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist. Ich pflege zu sagen, Pilgern bietet die Chance, in Blickkontakt mit dem Unsichtbaren zu geraten. Passiert manchmal, nicht immer, aber hoffentlich immer öfter.
Haben Sie ein Beispiel, wo Ihnen beim Pilgern es passiert ist, dass Sie Blickkontakt zum Unsichtbaren hatten? So haben Sie es gerade ausgedrückt.
Es passiert eigentlich immer dann, wenn ich eben voller Dankbarkeit bete und mich bedanke dafür, dass ich pilgern darf. Dass ich in der Situation bin, das überhaupt noch erleben zu dürfen oder erleben zu dürfen. Und wenn ich eben allein bin mit mir, meinen Gedanken und mit Gott.
Als wir überlegt haben, dass wir diese Sendung machen und wie wir sie machen, habe ich so spontan gesagt, dann brauchen wir irgendeinen Ort, der zum Jakobsweg gehört. Und es gibt einen Jakobsweg, Rhein-Maas heißt der, hier am Niederrhein. Und dazu gehört diese Kapelle, in der wir jetzt sitzen. Das ist die Kapelle in Ossum, Ossumer Kapelle St. Pankratius. Über Pankratius weiß ich, wenn überhaupt, dass er zu den Eisheiligen gehört. Das war es dann aber auch schon. Und diese Kapelle, die uns extra aufgeschlossen worden ist von einem Ehrenamtlichen, der eben mit dem Fahrrad gekommen ist und jetzt wartet und später wieder absperrt, ist sehr, sehr alt. Aus dem Jahrtausend ist der romanische Teil und Der nette Mensch, der uns hier aufgesperrt hat, hat gesagt, das ist die älteste Kirche im Umkreis von 200 Kilometern. Sie muss also älter sein als die romanischen Kirchen in Köln. Wenn Sie jetzt hier in dieser Kirche sitzen, und das ist ja jetzt nicht Jakobsweg, weil wir sind ja hier, um die Sendung zu machen, Sie sind nicht hierhin gewandert. Aber ist das so eine Kapelle, wie Sie sie eben auch finden, und dann auf einmal geht eine Tür auf und dann gibt es einen Raum, in dem bunte Fenster sind, in dem ein Altarraum ist, in dem gesungen und gebetet wird und in dem eine ganz andere Energie, eine ganz andere Atmosphäre ist?
Also die französischen Kirchen und Kapellen sind im Regelfall nicht in einem so schönen Zustand wie diese herrliche kleine Kirche hier in Ossum. Sie sind im Regelfall verstaubt, leider in vielen Fällen auch beschädigt, aber das ist gar nicht so wichtig. Man braucht eben nicht die tolle, schöne, prächtige Kirche, sondern man muss sich eben einfach auf die Situation einlassen. Und ja, also die Äußerlichkeiten spielen da keine so große Rolle. Natürlich freue ich mich immer, wenn ich in eine Kirche komme, die lebt. Auch das ist interessant, die Sonntagsgottesdienste in Frankreich eben zu erleben. Ich bin überrascht, sie sind gut besucht, jedenfalls besser besucht als in vielen Fällen in Deutschland. Es sind junge Leute da, es sind Kinder da. Also in Frankreich gibt es eine lebendige katholische Kirche.
Ich sage an der Stelle mal vielen Dank an die Gemeinde hier in Meerbusch-Ossum, es ging schnell und sehr unkompliziert und sehr freundlich. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für die Gastfreundschaft, die wir hier genießen. Ist das was zum Jakobsweg gehört, fällt mir dabei ein, Gastfreundschaft?
Oh ja, ja. Also mit vielen schönen und besonderen Erlebnissen, als ich jetzt vor einigen Wochen, wurde begleitet von einem Freund, Lancre erreicht haben, bin ich in die Kathedrale, wir haben die Kathedrale besichtigt. Ich fragte Postkartenverkäuferin, ihr habt doch sicherlich eine Jakobusstatue hier irgendwo in der Kathedrale. Die konnte mir leider nicht weiterhelfen. Eine ältere Dame hat mitgekriegt, dass wir Jakobspilger sind, Interesse daran haben. Und als wir vor der Kathedrale standen und überlegten, wo wir denn jetzt hingehen, um zum Mittag zu essen, kam sie auf uns zu und drückte meinem Freund 20 Euro in die Hand, damit ihr armen Jakobspilger das Geld für eine warme Mahlzeit habt. Das fand ich sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und solche Dinge passieren ständig.
Ja, uns sind sie heute hier auch passiert, weil zudem gibt es jetzt noch Schützenfest im Ort. Also die Menschen sind sowieso noch anderweitig beschäftigt. Also vielen Dank. Stefan Mörsdorf, Sie wollen bis nach Santiago de Compostela. Sie haben eben, glaube ich, gesagt, 1500 Kilometer fehlen noch. 300 haben Sie schon geschafft. Wann wären Sie denn gerne da?
Also ich weiß nicht, ob ich es bis Santiago de Compostela schaffe. Ich laufe einfach mal weiter, mal sehen, wie weit ich komme und wohin der Herr mich führt. Auch da habe ich einfach das Gottvertrauen, einfach mal zu gucken, wie weit ich komme. Aber bisher habe ich erlebt, es war überall schön, es war anders schön. Und deshalb bin ich froh, dass ich noch einen so langen Weg eben vor mir habe. Ich stelle auch gerne den Vergleich an zwischen dem Pilgerweg und dem Lebensweg. Auch da bin ich froh, dass ich hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte eben leben darf und Interessantes und Spannendes auf mich zukommt. Und so halte ich es auch mit dem Pilgern. Ich plane jetzt mal dieses Jahr und nächstes Jahr ganz grob, da will ich bis Tessé und dann schauen wir mal weiter. Aber solange mich die Füße tragen, und im Moment ist es so, dass es jedes Jahr ein kleines bisschen besser geht, will ich eben weiter pilgern und weiter auf dem Jakobsweg unterwegs sein und eben hoffe, dass ich den einen oder die andere auf dem Weg noch mitnehmen und außerdem auch treffen werde.
Bis zum 15. Juli 2012 hätten Sie auf die Frage vielleicht, wann wollen Sie denn in Santiago sein, einfach ein Datum gesagt oder eine Woche oder sowas. Aber wenn Sie das denn damals vorgehabt hätten, alles konjunktiv, aber am 16. Juli 2012 haben Sie gar nichts mehr gesagt. Was ist genau passiert an diesem Tag?
Also ich habe eine Hirnblutung erlitten, ohne dass ich zum damaligen Zeitpunkt wusste, was das war. Kam von der Arbeit nach Hause, wollte noch in den Garten gehen, ein bisschen Gartenarbeit zu machen. Und als ich aus den Büroklamotten raus wollte, um die Gartenkleider anzuziehen, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in der Lage war, mit der linken Hand die Knöpfe vom Hemd zu öffnen. Hab dann meine Frau gebeten, mich schnell in die Klinik zu fahren. Dort bin ich kollabiert und von da an fehlen mir einige Tage, weil ich da im Koma lag und ja, das große Glück hatte, dass diese spontane Hirnblutung auch genauso spontan wie da eben zu Ende ging, aufgehört hat, sonst hätte ich das nicht überlebt.
Die Ärzte haben gedacht, sie überleben das nicht. Sie haben ihre Frau darauf vorbereitet, dass sie Witwe werden wird. Und falls nicht, falls wieder erwachten nicht, dass sie dann ein Schwerstpflegefall werden. Sie haben mir erzählt, ihre Frau hätte trotz dieser Nachricht und trotz des Komas, in das sie plötzlich gefallen waren, gesagt, das wird wieder.
Ja, also ich weiß das ja nur vom Erzählen, aber meine Frau hat ein hervorragendes Bauchgefühl und sie hatte das Gefühl, dass ich wieder auf die Beine komme. Irgendwann, nach einigen Wochen, sagte sie mir auch, dass sie das Gefühl hat, das Bauchgefühl hat, dass ich wieder durch, so war ihre Formulierung, meine geliebten Wiesen streifen kann. Das hat mich ungeheuer motiviert, weil das war eben so. Wenn sie das sagte, dann konnte das nicht anders sein und genau so ist es auch gekommen. Meine Geschwindigkeit ist immer noch verbesserungsbedürftig, gerade wenn es um Wiesen geht, die halt holprig sind, aber ich kann wieder durch Wiesen streifen und nutze das weitlich und mit großem Vergnügen.
Ja, sie klettern ja, also klettern, aber sie überwinden auch Gatter und wenn es sumpfig wird, finden sie auch einen Weg. Also sie können unglaublich viel wieder. Aber bleiben wir einen Moment im Juli 2012. Ihr Körper hatte sich ja von jetzt auf gleich und auch noch für immer komplett verändert. Aber Stefan Mörsdorf, das ist ja der gleiche, also innen drin war es der gleiche Stefan vorher und der gleiche Stefan Mörsdorf nachher. Wie haben Sie das erlebt? Was ist gleich geblieben und was war eben komplett anders?
Also zunächst mal konnte ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr sitzen. Wenn ich hingesetzt wurde, dann bin ich umgefallen. Was ich behalten habe, war von Anfang an meine Lebensfreude. Ich wollte leben, ich hatte nach wie vor Spaß am Leben. Mein Humor habe ich behalten, habe auch schon in den ersten Tagen eben dann wieder, sage ich mal, lachen können und mein Gottvertrauen. Ich erinnere mich, dass so nach ein paar Tagen ein Freund eben zu Besuch kam, der mein Interesse an der Natur eben kannte und er brachte mir aus seinem Garten eine Gelbbauchunke mit. Das sind so kleine Kröten, die einen gelben Bauch haben, der Unkerich. Und darüber habe ich mich gefreut. Und wir saßen, ich im Rollstuhl, er nebendran vor der Klinik. Und ich habe mir überlegt, was wohl die Ärzte sagen würde, wenn ich diese kleine Gelbbauchunke abends in die Urinflasche setzen würde.
Interessant, der Unkerich, die Gelbbauchunke, haben sie nicht gemacht? Wäre aber schade.
Nee, haben wir nicht gemacht, weil das wäre nicht tierschutzgerecht gewesen. Und wir haben sie wieder ordentlich in den Gartenteich gesetzt.
Okay, das ist ein Punkt, aber die Ärzte hätten bestimmt gelacht. Sie haben das so gesagt, ich konnte nicht mehr sitzen. Also sie waren ein kräftiger, stabiler, ein Mann voller Energie und konnten plötzlich nicht mehr sitzen. Ein anderes Wort dafür für konnte nicht mehr sitzen ich war behindert, ich war schwerst behindert. Sie waren das, aber sie mussten begreifen, dass sie das sind.
Ja, also es musste zuerst auch mal im Kopf ankommen, weil ich musste Erfahrungen sammeln. Ich wusste es theoretisch, praktisch wusste ich es nicht. Ich erinnere mich, dass ich versuchte, vom Rollstuhl ins Bett zu kommen und dann irgendwo zwischen Rollstuhl und Bett eben hing, weil das nicht weiterging. Und dann haben die Ärzte mit mir Übungen gemacht, um mir klarzumachen, was alles nicht mehr ging, bis ich es sozusagen kapiert hatte. Aber das geht dann relativ schnell und, sage ich mal, selbstständiges Sitzen wird überbewertet.
Selbstständiges Sitzen wird überbewertet?
Ja, also irgendwie ging es dann auch und ich habe es ja wieder gelernt. Ich kann ja stabil sitzen, sitze ja jetzt auch stabil und bin in der schönen Situation, auch wenn es langsam geht, dass ich auch nach 6 Jahren immer noch Fortschritte, kleinere Fortschritte mache. Was ich lernen musste, war Geduld. Geduld gehörte nie zu meinen hervorstechenden Eigenschaften, aber wenn man eben, ja, um kleine Hindernisse zu überwinden, wo man vorher einen großen Schritt gemacht hat, plötzlich Stunden braucht, dann lernt man Geduld. Und ich bin ja auch noch so jung, dass ich neue Dinge lernen kann. Und warum sollte ich nicht auch Geduld lernen?
Dieser Arzt, der Ihnen versucht hat beizubringen, dass Sie jetzt wirklich behindert sind, der hat Sie ja ins Bett gesetzt und dann sind Sie einfach immer links umgefallen. Und der wollte einfach, dass der Körper das begreift, was er kann und was er nicht kann. Wenn Sie dem damals im Juli, keine Ahnung, August 2012 gesagt hätten, übrigens im Herbst 2016 bin ich dann nach Metz gelaufen, hätte er das für möglich gehalten?
Also ich hätte das zum damaligen Zeitpunkt auch nicht für möglich gehalten. Von daher eben war das keine Option, keine Überlegung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will nochmal auf die Beine kommen und so weit wie ich komme, jetzt eben nicht auf dem Jakobsweg, sondern was meine Wiederherstellung angeht, komme ich und nehme es, wie es kommt. Und wenn es so bleibt, wie es ist, ist es auch gut. Ich habe nie mit der Situation gehadert. Bei allem Ehrgeiz, den ich heute noch habe, mich weiter zu entwickeln, habe ich nie mit der Situation gehadert, sondern habe immer gesagt, so wie es ist, ist es okay. Hauptsache, ich lebe.
Sie haben, also der Jakobsweg kam später dazu. Sie mussten ja erstmal tatsächlich das Sitzen üben, das Stehen üben, das Gehen üben. Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, dass in der dritten Reha, Sie haben so ein Tagebuch geführt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 8 Minuten auf so einem Laufband 90 Schritte. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, jeder einzelne Schritt mehr war schon ein Erfolg und ich wurde in einen Gangtrainer, so hieß dieses Gerät, eben eingespannt und konnte dort eben gehen und habe mich dann langsam von wenigen Minuten, so 2-Minuten-weise eben vorgearbeitet. Die ersten 100 Schritte am Stück schaffte, war das ein Erfolg. Da hätte ich eine Party feiern können. Heute sind es schon über 10.000, manchmal 20.000 Schritte, die ich am Tag eben gehe.
In einem relativ kurzen Zeitraum, also dieses erste Buch, also das Buch, was jetzt erschienen ist, Schritt für Schritt auf dem Sternenweg zurück ins Leben, das ist jetzt erschienen, aber Sie haben das, worüber Sie schreiben, schon im Herbst 2016 erreicht, also in ungefähr vier Jahren haben Sie das gemacht. Und ich frage mich, haben Sie einfach immer weiter geübt? Sie wollten einfach immer besser werden oder gab es dann ein konkretes Ziel oder wie haben Sie das gemacht? Es ist ja nicht nur Ehrgeiz, es ist ja auch ganz viel Disziplin dabei und auch ganz viel Bereitschaft, Schmerzen auszuhalten.
Also es geht nur durch hartes Training und ständiges Üben. Und ich habe kein konkretes Ziel vor Augen gehabt, auch nicht heute. Also so konkret zu sagen, ich komme dann Santiago an, das war nie mein Ziel, ist nicht mein Ziel, sondern ich wollte halt immer ein Stückchen weiter. Und das Schöne ist, das will ich auch all denjenigen sagen, die in einer ähnlichen Situation eben sind, man kann auch nach Jahren noch weitere Fortschritte machen. Es ist nicht, wie man oft zu hören kriegt, nach 2 Jahren vorbei und man macht dann keine Fortschritte mehr. Die Fortschritte werden kleiner, die Etappen werden kleiner, aber man macht auch nach Jahren noch Fortschritte. Und ich habe schöne Beispiele dafür auch bei anderen gesehen, erlebe das eben selbst. Also jeder, der in einer ähnlichen Situation ist, dem sage ich, gebt einfach nicht auf, macht weiter, kämpft, strengt euch an. Und ihr werdet auch weiterhin Fortschritte machen, auch wenn es manchmal eine Phase gibt, wo ich für längere Zeit keine Fortschritte mache, aber dann kommen wieder Tage, Wochen, wo ich merke, Mensch, jetzt bin ich wieder richtig gut nach vorne gekommen.
Ich möchte gleich dazu kommen, was Sie denn vor dem 16. Juli 2012 alles so gemacht haben. Aber vorher will ich fragen, gibt es das, was Sie jetzt beschreiben, diese Mischung aus Wille, Disziplin, Ehrgeiz, Bereitschaft, dran zu bleiben, weiterzumachen, Schmerzen auszuhalten, also zu kämpfen, haben Sie gerade gesagt. Haben Sie das alles vorher auch gemacht? Hatten Sie diese Eigenschaften schon und haben die in Ihrem Berufsleben ausgeübt? Und das hat sozusagen ein neues Gewand, ein neues Ziel bekommen? Oder haben sich diese Eigenschaften jetzt in diesem Kampf herausgebildet?
Also meine Grunddisposition ist schon eher so, dass ich zunächst mal einfach auch faul und bequem bin. Also ich muss bei allem den inneren Schweinehund überwinden. Das war früher so, das ist heute eben genauso, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich habe es auch gerne bequem und habe es auch gerne einfach. Trotzdem ist es halt nun mal so, dass bequem und einfach im Moment jetzt gar nicht geht. Und ja, ich muss meine Natur bezwingen, wie die Franzosen sagen, forcer la nature, und den inneren Schweinehund in den Griff kriegen.
Na, der hat ja irgendwie nichts mehr zu lachen, Ihr innerer Schweinehund, bei dem, was Sie da erzählen, was Sie tun. Wie sah Ihr Leben vor dem 16. Juli 2012 aus? Also vielleicht nicht direkt die 3 Jahre davor. Sie waren davor ein ganzes Jahrzehnt lang Umweltminister im Saarland. Also wie würden Sie so diese 15 Jahre vor der Hirnblutung beschreiben? Wie haben Sie Ihr Berufsleben ausgeübt?
Also es war ein Stück weit Leben auf der Überholspur. Ich hatte keine Zeit. Ich war unter maximalem Stress und habe mit Sicherheit eben auch einen Lebenswandel geführt, der die Voraussetzungen für eine solche Erkrankung eher begünstigt hat. Es waren gute Jahre. Es waren auch schöne Jahre. Ich möchte die auch nicht missen. Es waren andere Jahre. Aber ich sage jetzt, ohne öffentliches Amt und mit der körperlichen Einschränkung, es ist jetzt nicht schlechter, es ist einfach anders. Vielleicht ist es sogar besser.
Was ist denn besser?
Zeit zu haben und mich auf die wesentlichen Dinge eben konzentrieren zu können. Und die wesentlichen Dinge sind eben nicht Äußerlichkeiten, die in einer Mediengesellschaft, wenn man als Politiker überleben will, wichtig sind, sondern eben andere sind Menschen und ist man auch selbst.
Aber mit Verlaub, also als 10 Jahre lang als Umweltminister zu arbeiten, da kann man so unfasslich viel Wesentliches bewegen.
Ja, das kann man, obwohl man natürlich eingebunden ist in viele Zwänge. Wir erleben gerade, dass in Frankreich der Umweltminister zurückgetreten ist, und die Begründung kann ich auch gut nachvollziehen. Dennoch glaube ich, dass ich in den 10 Jahren vieles bewegt habe, was es auch heute noch gibt, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Also auch dort lohnt es sich zu kämpfen und zu arbeiten, aber man muss es nicht, und ich wollte es auch nie ein ganzes Leben lang machen. Ich habe Politik nie als meinen Beruf verstanden, sondern als eine Verantwortung als Bürger für eine gewisse Zeit. Dass diese Zeit bei mir dann doch 10 Jahre war und ich 10 Jahre lang diese Aufgabe wahrgenommen habe, das wusste ich am Anfang auch nicht. Und das erstaunt mich in einer schnelllebigen Zeit noch immer. Aber es war nie eben ein Beruf, in dem ich in Ruhestand eben gehen wollte oder wo ich eben sagen wollte, ich will Berufspolitiker werden, sondern ich habe meine Verantwortung als Bürger eben wahrgenommen.
Wenn das nicht Ihr Beruf war, Sie sind studierter Geograf, dann verstehen Sie sich als Geograf, der in der Politik gearbeitet hat.
Ich verstehe mich als Geograf und ich verstehe mich vor allem als Bürger, der sich eben der Verantwortung in der Politik wahrgenommen hat, dass das so kam, hatte eben mit unserem damaligen Ministerpräsidenten Peter Müller zu tun, eine ganz coole Socke, der eben, sage ich mal, dann einen Parteilosen, ich war damals parteilos und bin auch der Einzige, der in der Bundesrepublik zweimal als Parteiloser vereidigt worden ist, eben in sein Kabinett geholt hat. Herr Peter Müller war ein hervorragender Ministerpräsident und ein angenehmer Chef und mich verbinden sehr, sehr positive Erinnerungen an diese gemeinsame Zeit.
Was ist das Größte, Beste, Schönste, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, was Sie in der Zeit als Umweltminister bewirken konnten?
Da würde ich spontan sagen, es ist die Einrichtung eines Schullandheims mit ökologischer Ausrichtung, in dem sich junge Leute aus Polen, Frankreich und dem Saarland eben treffen, um sich mit Zukunftsfragen und Umweltfragen eben auszutauschen, wo viele Kontakte, Freundschaften, Schulpartnerschaften eben entstehen. Ist sicherlich nicht das größte meiner Projekte, aber es ist ein Projekt, das sehr, sehr viele Früchte getragen hat und trägt.
Und was ist das Schlimmste, das Ekligste, das Bedauerndste, das Schockierendste, was Sie nicht verhindern konnten?
Dass die alte Bergwerksdirektion in Saarbrücken, eines unserer wichtigsten Gebäude, in einen Einkaufstempel eben umgewandelt wurde. Ich war auch für die Denkmalpflege und für den Denkmalschutz zuständig.
Wenn man, da kommen wir gleich noch zu, sich sein ganzes Leben mit der Natur so befasst hat, wie Sie das getan haben und weiß, was an Kostbarkeiten da ist und was wir einfach durch ökonomische, andere Dinge, die wir wichtiger finden, einfach opfern und vernichten. Und dann sieht, wie lange schon an Klimazielen gearbeitet wird und dann kommt zum Beispiel so ein heißer Sommer wie dieses Jahr und also worauf ich raus will, ist, wenn man sieht, was eigentlich zu tun wäre und in welchem Schneckentempo wir uns bewegen, war das schwer für Sie auszuhalten?
Nein. Natürlich habe ich das Problembewusstsein und sehe, was auf uns zukommt und es wird gravierend sein. Da ist dieser Sommer nur ein Vorbote davon. Die wesentliche Auswirkung des Klimawandels wird der erhöhte Migrationsdruck eben sein und welche gesellschaftlichen Probleme das für uns bringt, merken wir an anderer Stelle. Trotzdem, sage ich mal, muss man oder habe ich die Probleme nicht so weit an mich herangelassen, dass ich selbst und persönlich darunter gelitten habe und leide. Eine gewisse Distanz ist da einfach auch erforderlich, notwendig, um zu überleben.
Mittlerweile gibt es viele Bücher, in denen Menschen ihre Erfahrungen als Pilger auf dem Jakobsweg aufgeschrieben haben. Und ich finde, diese Bücher, also die ich kenne, das eine oder andere habe ich dazu gelesen, sind so verschieden wie die Menschen, die sie schreiben. Die Art, wie sie ihr Buch Schritt für Schritt auf dem Sternenweg zurück ins Leben geschrieben haben, erzählt, finde ich, viel über sie. Und ich will auf zwei Dinge raus. Da ist einerseits ein tiefer, eher wortloser Glaube. Jedenfalls ist er im ganzen Buch dabei, ohne dass sie viele Worte darüber machen. Und da ist andererseits und wirklich buchstäblich auf jeder einzelnen Seite mit ganz vielen Worten ihr Lebensthema Nummer eins, die Natur. Und ich würde gerne beide Punkte so ein bisschen angucken. Ich fand das ein bisschen frappierend, dass sie so oft auf den Glauben kommen oder sagen, ich habe einen tiefen Glauben oder mein tiefer Glaube. Aber Punkt. Das bleibt, es erscheint, aber es bleibt wortlos im Sinne von, sie sagen nicht, was sie denken, was sie empfinden oder also sie sprechen nicht über den Glauben, sie stellen fest, dass sie ihn haben.
Ja. Und natürlich, dann das ist das Schöne beim Pilgern, denke ich über meinen Glauben eben nach, auch über die Zweifel, vielleicht nicht vielleicht, bestimmt kann ich im nächsten Buch auch intensiver, genauer das ein oder andere beschreiben. Ganz zentral ist für mich, dass ich eben über Glauben nicht Worte verlieren will, sondern ihn leben will. Und durch meine Pilgerwanderung und das Gottvertrauen, das mich trägt, eben Zeugnis abliefern will und nicht eben viele Worte machen will.
Natur ist, wenn ich das richtig sehe und das richtig verstehe, das zentrale Thema Ihres Lebens. Und Sie haben schon vor dem Studium den Sonderpreis des Bundesinnenministers für die beste Arbeit im Umweltschutz, im Bereich Umweltschutz beim Bundeswettbewerb Jugend forscht bekommen. Und da hat es angefangen, wir haben schon über den Umweltminister gesprochen, nehmen wir mal nur diese beiden Eckpfeiler, also ganz früh einen großen Preis bekommen und 10 Jahre ihr Bürgersein da gelebt. Wie kommt das? Warum ist die Natur so ein zentrales Thema?
Das hat sicherlich auch mit meiner Kindheit und Jugend zu tun. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe einen Vater gehabt, der mich an die Natur herangeführt hat. Und es hat mich von Anfang an fasziniert und interessiert. Wir haben so eine tolle Schöpfung und ich bin so begeistert, kenne mich mit Evolutionsbiologie gut aus und beschäftige mich damit und bin einfach begeistert über das, was eben um uns herum so kreucht und fleucht. Ja, halte mich gern im Garten auf, im Wald und in den Wiesen.
Und Sie wissen unglaublich viel, weil ich hatte das Gefühl, während ich das Buch gelesen habe, als würde ich mit Ihnen da durchlaufen. Und ich bin ganz sicher, wenn ich den Weg gehen würde, ich würde vielleicht, aber großes vielleicht, die Dinge sehen, aber niemals könnte ich sie und ich würde nicht, ganz sicher würde ich nicht die Hälfte von dem sehen, was Sie sehen. Und ganz sicher könnte ich das nicht benennen. Nicht die Steine, nicht die Gräser, nicht die Blumen, nicht die Vögel, nicht die Bäume. Sie nehmen unglaublich viel wahr, wenn Sie da unterwegs sind.
Ja, das ist ja das Schöne beim Pilgern und Zeit zu haben. Ich habe dann die Gelegenheit, links und rechts eben zu schauen. Meine Einschränkung ist nach wie vor die, dass ich irgendwann nachmittags keine überflüssigen Meter mehr gehen kann, um das Ziel noch zu erreichen. Aber vormittags kann ich dann einfach auch mal in aller Gemütsruhe eben 20, 30 Meter in den Wald reingehen und zuhören, welche Vögel da singen oder schauen, welche Kräuter am Wegrand eben wachsen. Der Bliesgau, durch den ich am Anfang durchgelaufen bin im Saarland, ist eine Muschelkalklandschaft, die sehr, sehr reich ist und sehr viele südeuropäische Floren- und Faunelemente eben hat. Orchideen, Kalkmagerrasen. Jetzt in Lothringen an der oberen Maas habe ich beispielsweise jeden Tag den Wiederhopf gesehen oder gehört. Im Saarland habe ich den noch nie gesehen.
Wie kommt das, dass Sie diese ganzen Einzelheiten kennen?
Dafür kenne ich keine Automarken.
Okay, also liegt es einfach daran, dass Sie sich damit so viel befasst haben?
Wie das immer so ist, wenn man sich für was interessiert, dann beschäftigt man sich damit. Also Sie können mich nicht über Musik fragen, da habe ich null Ahnung und Autos kenne ich auch nicht, aber dafür kenne ich Amphibien, Vögel und Pflanzen.
Den Eindruck habe ich auch, dass Sie Amphibien, Pflanzen und Vögel kennen. Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben Zeit, sagen Sie. Wie kommt das, dass Sie 51 Jahre alt werden mussten, um Zeit zu haben? In den ersten 51 Jahren Ihres Lebens haben Sie ja unglaublich viel gemacht. Haben Sie das mit dem Gefühl gemacht, nie Zeit zu haben, oder haben Sie einfach Ihre ganze Zeit aufgefüllt?
Nee, ich habe das gemacht, weil mir das wichtig war und weil ich auch Dinge erreichen wollte, verändern wollte. Ja, aber die Tätigkeit war sehr zeitraubend. Dann war noch ein wenig Zeit übrig, die habe ich dann für die Kinder und für die Familie und für meine Frau eben eingesetzt und hatte aber kaum noch Zeit, um zu lesen, obwohl ich sehr, sehr gerne lese. Und heute wieder sehr viel lese. Ich habe kaum noch Briefe geschrieben, sondern nur noch eben per WhatsApp und E-Mail korrespondiert und habe jetzt wieder Zeit gefunden, Briefe zu schreiben. Also einfach aus der Geschwindigkeit des Lebens 2, 3 Gänge zurückzuschalten. Das tut mir gut. Ich genieße es.
Also Sie haben Zeit zum Pilgern, Zeit zum Lesen und Zeit zum Schreiben. Da hat mich ja schwerst beeindruckt, aber wirklich, dass Sie dieses Buch mit einem Finger getippt haben. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn das Leben mich zwingen würde, mit einem Finger zu tippen.
Also vorher habe ich nur mit 2 Fingern getippt, das heißt, die Geschwindigkeit hat sich jetzt bestenfalls halbiert. Nee, es geht auch. Aber es hat einen großen Vorteil. Man überlegt genau, was man schreibt, um keinen überflüssigen Satz zu schreiben. Und alles, was man geschrieben hat, will man dann auch gedruckt sehen. Also ja, ich überlege sorgfältig, was ich schreibe, genauso wie ich sehr sorgfältig überlege, ob ich diese paar Meter jetzt gehe oder nicht gehe.
Sie haben schon gesagt, und wenn man dann schreibt, dann will man, dass es gedruckt wird. Sie haben mir erzählt, dass Sie an einem zweiten Buch arbeiten, tatsächlich.
Ja, also was ich im Moment gerne mache, was mir viel Freude macht, ist, dass ich Autorenlesungen mache, mal in größeren, mal in kleineren Rahmen, und dass ich eben dabei auch Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, weil sie auch eine Einschränkung haben oder aus anderen Gründen Hoffnung machen kann und sie motivieren kann. Und viele Reaktionen auf meine Veranstaltungen, auf das Buch sind: Du schreibst doch hoffentlich noch über den weiteren Weg weiter. Und da man natürlich nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst schreibt, sage ich mal, mir das viel Spaß macht, will ich jetzt im nächsten Jahr bis TC laufen und dann gibt es ein zweites Buch.
Dann bin ich gespannt. Sie haben ganz viele Pläne und im Vorgespräch, ich hoffe, Sie fanden das nicht irgendwie despektierlich, habe ich einmal wirklich laut gelacht, weil Sie gesagt haben, ja, und bis 70 mache ich das und bis 80 mache ich das und mit 88 mache ich das und mit 93 mache ich das. Also für den Fall, dass ich auch 88 Jahre alt werde, also ich, so, was erlebe ich denn dann? Was haben Sie denn gemacht? Also wenn ich so alt werde, was kann ich dann sehen, was Sie mit 88 oder 93 oder 80 gemacht haben?
Also ich weiß natürlich, dass man auf der einen Seite planen kann, aber dass es erstens anders kommt und zweitens, als man denkt. Trotzdem ist es sinnvoll, eben eine Planung zu haben. Ich möchte eben, bis ich 70 bin, das sind ja noch ein paar Jahre bis hin, jedes Jahr noch kleinere Fortschritte machen, sodass ich eben weiter pilgern kann. Ich will dann von 70 bis 80 das Erreichte eben stabilisieren. Ab 80 gestehe ich mir dann kleinere Malaisen zu. Meine Überlegung ist dann ab 87, 88 mit dem Pilgern als Fortbewegung dann aufzuhören, andere Formen des Reisens zu suchen. Da ich im Sommer Geburtstag habe, kann ich nicht genau sagen, ob es mit 87 oder 88 eben der Fall sein wird. Mit 93 bereite ich mich dann langsam auf Sterben vor, aber bis dahin, sage ich mal, habe ich noch ein paar schöne Jahrzehnte, auf die ich mich freue.
Wenn Sie das so sagen, wir machen ja hier Radio und kein Fernsehen, dann können Sie nicht sehen, dass Ihnen der Schalk aus den Augen blickt. Also das hat auch was mit Humor zu tun, wenn Sie Ihr Leben so planen. Aber ist es auf einer anderen Ebene nicht auch eine Ansage an Ihren inneren Schweinehund?
Ja, ich lebe gerne und ich weiß, dass man, um ein gutes und schönes Leben haben zu können, den inneren Schweinehund eben überwinden muss. Jedenfalls manchmal oder meistens, nicht immer.
Das Leben ist schön, haben Sie im Vorgespräch gesagt, schreiben Sie in Ihrem Buch, haben Sie, glaube ich, in der Sendung jetzt auch schon einmal gesagt. Und Das ist ja erstaunlich, dass Sie das so sagen können, trotz der Einschränkungen, die eben diese Hirnblutung bis heute mit sich bringt. Alles geht langsamer. Für alles brauchen Sie mehr Zeit. Es gibt eine erhöhte Spastik in Ihrem Körper. Das macht Schmerzen, das tut weh. Aber Sie sagen auf eine Art, dass ich das auch glaube, das Leben ist schön.
Ja, ohne irgendeine Einschränkung. Natürlich gibt es eben, habe ich auch Wünsche, Träume, Hoffnungen. Ich will nicht sagen, dass ich da 100% zufrieden bin, aber ich kann wieder pilgern, ich kann mich mit ihnen unterhalten, ich kann Reisen machen, ich kann lesen. Lesen ist für mich ganz wichtig. Ich kann Neues lernen und ich kann das Leben genießen und das mache ich in vollen Zügen.
Stefan Mörsdorf, das Leben ist schön, sagen Sie. Ich wünsche, dass das so bleibt, dass Sie das sagen können. Und ich danke Ihnen für diese Anstrengung, vom Saarland an den Niederrhein zu kommen, sich hier hinzusetzen, fast eine Stunde am Stück zu sprechen. Das alles ist anstrengend. Und das haben Sie alles einfach auf sich genommen. Vielen Dank. Und ja, möge das Leben schön bleiben.
Wenn es irgendjemanden auch nur einen motiviert, eben sich auf den Weg zu machen und aus seiner Situation das Beste zu machen, dann hat sich der Besuch hier gelohnt. Schön wäre er in jedem Fall. Danke.
Ich habe zu danken. Wir haben zu danken. Ich habe auch Ihnen, Stefan Mörsdorf, zu danken und allen, die bis hierhin zugehört haben. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, von Herzen, dass Sie, egal in welcher Sendung Sie gerade, in welcher Situation Sie gerade sind, wenn Sie diese Sendung hören, dass Sie irgendwas finden, dass Sie sagen, auch dass Sie sagen können, das Leben ist schön und dass es Ihnen gelingt, das Beste aus Ihrer Situation, aus Ihrem Leben zu machen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.